Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Zahl der Extremisten und ihrer Straftaten hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Das gelte sowohl für das rechte wie für das linke Spektrum, hieß es im heute vorgestellten Verfassungsschutzbericht für 2019. Bundesinnenminister Seehofer sieht die größten Bedrohungen aber immer noch im zunehmenden Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Verfassungsschutzchef Haldenwang warnte vor geistigen Brandstiftern.
Die sogenannte neue Rechte. Unterschiedliche Gruppen zählen dazu, die Identitären zum Beispiel. Was all die Gruppen eint? Sie wollen bürgerlich erscheinen, sind aber brandgefährlich. Sie verbreiten Hass und Falschinformationen. Dazu zählt der Verfassungsschutz auch rund 7000 Anhänger des rechtsextremistischen Flügels der AfD.
Als inhaltliche Stichwortgeber mit personellen Überschneidungen in erwiesen rechtsextremistische Gruppen hinein sind die Vertreter der neuen Rechten gleichsam die Superspreader von Hass, Radikalisierung und Gewalt.
Die Sorge? Sie könnten zu gezielten Tötungen animieren. Im Oktober vergangenen Jahres etwa kam es zu einem Anschlag auf Juden. Die Zahl der Rechtsextremisten lag 2019 bei 32.080. 13.000 von ihnen gelten als gewaltbereit. Im vergangenen Jahr wurden von ihnen 21.290 Straftaten begangen. Bei den Linksextremisten gebe es neue Strukturen, so der Innenminister. Zu Gewalttaten komme es nicht mehr nur am Rande von Demonstrationen.
Insbesondere in der direkten Konfrontation mit dem politischen Gegner oder mit Repräsentanten des Staates ist dabei eine stetig sinkende Hemmschwelle zu beobachten. Und auch die Bereitschaft gegenüber Personen schwerste Gewalttaten zu begehen.
Die Zahl der Linksextremisten lag 2019 bei 33.500. 9.200 gelten als gewaltbereit. Die Zahl der Straftaten ist auf 6.449 gestiegen. Zudem bleibt die Gefahr durch den Islamismus unverändert hoch. Nach wie vor werde zu Anschlägen aufgerufen.
Hessens Innenminister Beuth schließt ein rechtes Netzwerk innerhalb der Landespolizei nicht mehr aus. Hintergrund sind Drohschreiben, die mit NSU 2.0 unterschrieben waren. Sie richteten sich unter anderem an die Vorsitzende der Linken, Landtagsfraktion Wissler, und enthielten teils nicht öffentliche persönliche Daten. Ein Sonderermittler soll nun klären, ob diese Daten von einem Polizisten abgefragt und weitergegeben wurden. Das Landeskriminalamt habe bereits seit längerem von einer entsprechenden Abfrage gewusst, diese Informationen aber nicht weitergegeben, kritisierte Beuth.
Zwei Droh-E-Mails innerhalb von 4 Tagen gingen bei Janine Wissler ein, wieder unterschrieben mit NSU 2.0. Am Freitag war bekannt geworden, dass die Linksfraktionschefin im Hessischen Landtag bereits im Februar Droh-E-Mails mit der gleichen Unterschrift erhalten hatte.
Also es ist besonders dreist, dass nach der ersten Veröffentlichung Ende letzter Woche postwendend ein drittes Drohschreiben kam, das in Form eines Todesurteils sozusagen abgefasst war.
Alle Droh-E-Mails enthalten Adressdaten, die nicht öffentlich zugänglich sind. Bereits im Februar wurden Informationen über Wissler von einem Polizeirechner abgerufen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen den Polizeibeamten, sah aber keinen Tatverdacht.
Der Polizist wurde fortan als Zeuge geführt bis heute. Gleichwohl wird dieser Umgang mit dem Sachverhalt und die Information hierüber unseren bisherigen Maßnahmen und vielfältigen Bemühungen in keiner Weise gerecht.
Auch weitere Politiker haben am Montag Drohbriefe über ihre E-Mail-Postfächer erhalten, darunter der Ministerpräsident und der Innenminister. Vor 2 Jahren war die Rechtsanwältin Bascha Yildiz mit E-Mails bedroht worden. Ihre Daten stammten von einem Frankfurter Polizeicomputer. Der Innenminister schließt ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei nicht mehr aus und beauftragte heute einen Sonderermittler.
Bundeskanzlerin Merkel berät heute Abend mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte über die Umsetzung des umstrittenen geplanten EU-Wiederaufbaufonds in der Corona-Pandemie. Bei dem Treffen im Kanzleramt soll unter anderem der anstehende EU-Sondergipfel vorbereitet werden. Deutschland hat bis zum Jahresende die EU-Ratspräsidentschaft.
Mit Marco Rutte kommt ein Gast nach Berlin, der eine klare Botschaft sendet. Die EU müsse sparsam mit dem Geld umgehen. Wenn es um den EU-Wiederaufbaufonds geht, gehören die Niederlande zu den selbsternannten sparsamen Vier, ebenso wie Österreich, Dänemark und Schweden. Andere sagen die geizigen Vier. Die bisherigen Pläne der EU-Kommission lehnen sie ab, vor allem, dass von den 750 Milliarden Euro ein Großteil, nämlich 500 Milliarden, als Zuschuss vergeben werden sollen, nicht als Kredit. Ich glaube, es ist wichtig, dass so etwas kommt, aber es ist auch wichtig, dass ein solcher Fonds zusammen mit Reformen durchgeführt wird, damit alle EU-Mitgliedstaaten auch stark sind und dass bei einem folgenden Schlag ein solcher Fonds gar nicht notwendig ist. Das ist meine Hoffnung. Er trifft auf eine Gastgeberin, die auf eine schnelle Einigung beim Aufbaufonds drängt und selbst für die Zuschüsse wirbt. Umso mehr ist Angela Merkel während der Ratspräsidentschaft als Vermittlerin gefragt. Als Brückenbauerin vor und beim EU-Gipfel in der kommenden Woche. Heute klingt das so.
Da, wo die Niederlande und Deutschland sehr eng zusammenarbeiten, das ist die Ausrichtung auf wirkliche Zukunftsfähigkeit, auf Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Trotz aller wirtschaftlichen Einbrüche helfen Hilfen, die nicht verbunden sind, letztendlich auch mit Reformen und Veränderungen und Ausrichtungen auf die Zukunft nichts.
Heute ist Rutte zu Gast. Am Montag kommt der italienische Regierungschef. Die Suche nach dem Kompromiss. Wirkliche Durchbrüche dürfte es frühestens beim Gipfel geben.
Der irische Finanzminister Donoghue wird neuer Chef der Eurogruppe und damit Nachfolger des Portugiesen Centeno. Dies entschieden die 19 Staaten der Gemeinschaftswährung heute in einer Videokonferenz. Der 45-Jährige setzte sich gegen die Spanierin Calvino und den Luxemburger Gramegna durch. Donoghue hatte die Unterstützung der christdemokratischen Parteienfamilie Europäische Volkspartei. Er muss künftig die monatlichen Beratungen der Euro-Finanzminister vorbereiten und in Streitfragen Kompromisse ausloten. US-Präsident Trump darf seine Steuererklärungen nicht vor der Staatsanwaltschaft geheim halten. Der Präsident genieße keine absolute Immunität, urteilte der Supreme Court. Die Entscheidung über eine Herausgabe fällt nun ein Gericht unterer Instanz. Hintergrund sind Ermittlungen zu möglichen Schweigegeldzahlungen an Frauen, die behaupten, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Auch der Streit über die Herausgabe weiterer Finanzunterlagen an den US-Kongress geht zurück an ein anderes Gericht. Im Kampf gegen das Coronavirus melden die USA weiter eine steigende Zahl an Neuinfektionen. Inzwischen gibt es mehr als 3 Millionen bestätigte Fälle. Vor allem im Süden und Westen des Landes verbreitet sich das Virus immer schneller. In Tulsa in Oklahoma schließt die Gesundheitsbehörde auch einen Zusammenhang zu einer Wahlkampfveranstaltung von Präsident Trump nicht aus.
Es wird einfach nicht besser. Immer mehr Infizierte müssen ins Krankenhaus. Hospitäler in etlichen Bundesstaaten schlagen bereits Alarm. Die Intensivbetten werden knapp, wie hier in McAllen, Texas. Das bereitet mir Sorge und es ist wohl erst der Anfang. Könnte noch viel schlimmer werden. Dr. Kahn behandelt Juana Prieto. Sie und ihr ebenfalls erkrankter Mann haben bereits ihre 35-jährige Tochter verloren. Sie starb vergangene Woche an Covid-19. Der Schmerz ist unbeschreiblich, das einzige Kind zu verlieren. Fast alle Patienten hier müssen beatmet werden. Viele ringen mit dem Tod. Nicht alle können gerettet werden. Die Corona-Pandemie bringt das medizinische Personal vielerorts an seine Grenzen. Landesweit gab es gestern fast 59.000 Neuinfektionen. Besonders dramatisch ist die Lage im sogenannten Sonnengürtel im Süden der USA. Der Corona-Krisenstab mahnt die Bevölkerung, die Pandemie ernst zu nehmen. Wir bitten die Bürger in diesen Bundesstaaten, Masken zu tragen, Bars und Restaurants zu meiden, aber auch Menschenansammlungen zu Hause zu unterlassen. Die Gesundheitsbehörde von Tulsa führt den Anstieg von Neuinfektionen dort auch auf eine Wahlkampfveranstaltung des Präsidenten am 20. Juni zurück. Doch Trump will nicht auf solche Auftritte verzichten und fordert trotz der Infektionslage eine Öffnung aller Schulen im Herbst.
Nach Katalonien wollen auch Mallorca und die anderen Baleareninseln die Maskenpflicht weiter verschärfen. Zum Schutz vor dem Coronavirus muss der Mund-Nasen-Schutz von Montag an in geschlossenen öffentlichen Räumen sowie auf der Straße und im Freien getragen werden. Am Strand gäbe es dagegen keine Maskenpflicht, erklärte die Beraterin der Regionalregierung. Zuvor waren von 2 Inseln neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Spanien ist in Europa mit am stärksten von der Pandemie betroffen. In Deutschland könnten nach Einschätzung von Verkehrsexperten zahlreiche stillgelegte Bahnstrecken wieder in Betrieb genommen werden. Dadurch ließen sich insgesamt 291 Städte und Gemeinden an das Schienennetz anbinden, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und die Allianz pro Schiene mit. Sie stellten heute in Berlin einen entsprechenden Plan für bis zu 3 Millionen Menschen vor. Es gehe dabei um effiziente und umweltfreundliche Angebote.
Gut 2 Jahre wurde gebaut. Hier auf der alten Strecke zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus in Niedersachsen. 1974 war der Personenverkehr eingestellt worden, bis zum vergangenen Sommer. Nun fährt die Bentheimer Eisenbahn im Stundentakt und hat deutlich mehr Fahrgäste als erwartet. Rund 2500 sind es an jedem Werktag.
Das ist einfach eine Steigerung an Lebensqualität und es bringt den Wirtschaftsstandort voran.
Mehr als 3 Millionen Menschen in ganz Deutschland könnten so ans Streckennetz angeschlossen werden, sagt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV. So wie in der Eifel. Die alte Strecke der Eifel-Querbahn, eine von fast 240, die die Verkehrsverbände heute zur Reaktivierung vorschlagen. In ihrem Klimaschutzprogramm stellt die Bundesregierung gerade viel Geld für solche Maßnahmen bereit.
Und jetzt geht es darum, die ganz üppige Finanzausstattung, die da vor ein paar Monaten gewährt wurde, auch mit Projekten zu unterlegen. Und deshalb kann ich nur dringend auffordern, die Kommunen, dass sie sich in unserer Liste mal angucken, was wir vorschlagen und dann Projekte auf die Schiene bringen.
Ich hoffe sehr, dass jeder Bürgermeister, jeder Landrat, der eine Chance sieht, ich bin in dem Plan mit der Reaktivierung, da zugreift. Und ich glaube, das tun sie, denn das erwarten ja auch die Bürger.
Insgesamt 6 Strecken wurden im vergangenen Jahr reaktiviert. Für die Zukunft hoffen die Verbände auf deutlich mehr.
Die Pharmabranche will die Entwicklung neuer Antibiotika ankurbeln. Dafür werden führende Unternehmen einen Milliardenfonds zur Verfügung stellen. Bis zum Jahr 2030 könnten so bis zu 4 neue Medikamente entwickelt werden, teilte der Internationale Pharmaverband mit. Hintergrund ist die weiter steigende Gefahr durch multiresistente Keime. Daran sterben in Deutschland jedes Jahr tausende Menschen.
Antibiotika können Leben retten, doch immer häufiger wirken sie nicht mehr, weil Bakterien Abwehrmechanismen bilden, also resistent werden. Deshalb müssen dringend neue Antibiotika entwickelt werden, doch das passiert selten, denn Pharmaunternehmen verdienen damit kaum Geld. Jetzt aber wollen mehr als 20 Unternehmen insgesamt fast 1 Milliarde Dollar aus eigener Tasche bereitstellen. Wir wurden beschuldigt, weil die großen Pharmafirmen das Feld verlassen haben, aber wir brauchen Antibiotika für unsere moderne Medizin. Jetzt haben wir es geschafft, eine große Koalition zu bilden. Mit der Summe sollen vor allem Start-ups unterstützt werden, erfolgversprechende Wirkstoffe weiterzuentwickeln. Denn kleinen Unternehmen geht häufig schon vorher das Geld aus. Die Weltgesundheitsorganisation hat an der Initiative mitgearbeitet. Schon lange drängt sie darauf, das Problem weltweit anzugehen und bekommt Rückenwind von der Politik. Neue, erfolgreiche Antibiotika entwickeln, Resistenzen vermeiden und bekämpfen, das ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer globalen Gesundheit, der wir uns auch weiterhin stellen müssen. Knapp 1 Milliarde und energische Worte. Ist das die Lösung für die eingeschlafene Antibiotikaforschung? Experten bezweifeln das. Private Gelder alleine reichten nicht.
Wir brauchen mehr öffentliche Forschung zu Antibiotika, weil die Industrie da nicht liefert. Das kann man auch verstehen. Damit sind nicht so viele Gewinne zu erzielen. Deswegen kann das eigentlich auch nur mit öffentlichen Geldern klappen.
Nur so könnte sichergestellt werden, dass die neuen lebenswichtigen Antibiotika entwickelt werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 10. Juli.
Ein kleines Tief sorgt für wechselhaftes Wetter. In die südlichen Landesteile gelangt zunächst noch sehr warme bis heiße Luft. Heute Nacht regnet es im Norden gebietsweise, zum Teil auch kräftig. Im Süden ist es meist klar. Dort beginnt der Tag sonnig, sonst überwiegen die Wolken. Dabei zeitweise Regen oder Schauer, vor allem nach Osten hin auch Gewitter. Am Nachmittag auch im Süden lokal mit Unwettergefahr. Heute Nacht in der Pfalz stellenweise nicht unter 19, ganz im Norden 9 Grad. Morgen Höchstwerte von 15 Grad in Vorpommern bis 33 Grad in Niederbayern. Am Samstag im Südosten noch teilweise kräftige Regenfälle, sonst Sonne, Wolken, in der Nordhälfte ein paar Schauer. Die gibt es am Sonntag nur noch vereinzelt, meist ist es freundlich und am Montag oft sonnig.
Karin Mioska hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen. Sammlung von AfD-Daten, das Debakel beim sächsischen Verfassungsschutz und 25 Jahre Srebrenica. Unterwegs in einer verwundeten Stadt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.